Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack.
Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute habe ich die Skoliose-Betroffene Jasmin zu Gast. Herzlich willkommen, Jasmin.
Hallo.
Ich freue mich riesig, dass du da bist und muss gleich am Anfang einen riesengroßen Dank an dich aussprechen. Und zwar normalerweise habe ich hier im Podcast relativ lange Wartezeiten und dann hat mir aber zufällig jemand abgesagt und in der Sekunde, also wirklich ein paar Minuten später, schreibst du mir so, hey Conny, ich würde echt gerne meine Geschichte erzählen. Und ich so, ja passt, wie schaut's aus in ein paar Tagen? Also danke für deine Spontanität, du rettest quasi den 2-Wochen-Rhythmus des Podcasts.
Ja, sehr, sehr gerne. Also bei mir hat das irgendwie auch total gut reingepasst, weil ich jetzt tatsächlich gerade vor 2 Wochen eine Rippenzerrung hatte und aufgrund dessen auch starke Rückenschmerzen hatte und habe irgendwie in dem Moment angefangen, mich wieder so ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen und bin dann auf deinen Podcast gestoßen und habe dann gedacht, okay, ich frage jetzt einfach mal, warum eigentlich nicht?
Ja, perfekt, perfekt, genau. Anfragen werden immer gerne entgegengenommen. Ich freue mich immer von jedem zu hören und zu lesen. Gut, Jasmin, ich hätte gesagt, wir starten ganz am Anfang von deiner Reise. Erzähl mal ganz kurz, wer bist du, was machst du so und ja, wann wurde bei dir Skoliose diagnostiziert?
Ja, also ich bin 26 Jahre alt und wohne im Norden Deutschlands, arbeite derzeit als Logopädin. Und habe Ausbildung zur Logopädin gemacht und auch danach noch studiert. Genau. Und bei mir fing tatsächlich alles eigentlich mit 6 Jahren schon an. Also ziemlich früh. Und zwar hatte ich, als ich 6 Jahre alt war, auf einmal von heute auf morgen sehr, sehr starke Rückenschmerzen. Und das wurde jetzt nicht näher untersucht. Da wurde einfach gesagt, naja, mach mal 6-mal Krankengymnastik und dann wird das schon wieder. Und das war dann auch so. Also ich habe dann ein paar Mal Krankengymnastik bekommen und meine Übungen gemacht. Und danach war es auch erstmal alles gut. Und ja, dann strich Zeit ins Land und eigentlich ja, hatte ich eine sehr, sehr glückliche Kindheit und hatte auch die Jahre später überhaupt gar keine Probleme, keine Schmerzen. Und als ich dann 11 Jahre alt war, war ich mit meiner Mutter bei der, irgendeiner U-Untersuchung. Kinderarzt und der Kinderarzt stellte dann fest, oh, irgendwie steht dein eines Schulterblatt ganz schön weit raus. Ja, und hat sich auch in dem Moment ziemlich erschrocken und erst dann ist das meiner Mutter auch so richtig aufgefallen in dem Moment, weil sich das, glaube ich, bei mir so schleichend ergeben hat, dass ich so schleichend irgendwie krummer geworden bin, dass das tatsächlich niemandem so richtig aufgefallen ist. Naja, und dann begann so ein bisschen die Odyssee, dass ich erstmal zum Orthopäden geschickt wurde. Und der Orthopäde hat das erstmal, sage ich mal, so ein bisschen runtergespielt. Also meinte auch, ja, mach Krankengymnastik und dann wird das alles wieder. Genau. Und ich hatte aber tatsächlich...
Entschuldige, ich muss dich da ganz kurz unterbrechen, aber von Skoliose hat noch niemand gesprochen.
Das weiß ich nicht mehr ganz so genau. Doch, ich glaube, es wurde schon relativ schnell gesagt, aber es wurde jetzt nicht als so dramatisch dargestellt. Also ich hatte wirklich auch das Gefühl, dass der Arzt, bei dem ich da war, dass es nicht sein Fachgebiet ist. So.
Okay, und es wurde auch kein Röntgen gemacht?
Später dann. Also ich
später,
wurde dann,
aber zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Genau, richtig. Also es wurde dann erstmal Krankengymnastik verschrieben, habe ich erstmal Krankengymnastik gemacht. Und meine Eltern haben sich dann aber sehr bemüht und haben sich dann nochmal weiter informiert und mich dann in der Helios-Klinik in Cuxhaven angemeldet und dort einen Termin vereinbart. Genau, und da begann erst so richtig meine Skoliose-Geschichte. Genau, also der Arzt hat dann auch dann ganz schnell gesagt, naja, du brauchst auf jeden Fall ein Korsett, weil ich eine Verkrümmung von 52 Grad hatte.
Und eher in der Brustwirbelsäule oder in der Lendenwirbelsäule?
In der Brustwirbelsäule. Genau, richtig. Und ja, vorher, also der Arzt oder der Orthopäde, bei dem ich vorher war, der hat gesagt, nee, also ein Korsett auf gar keinen Fall und das regelt sich alles mit Physiotherapie und da sind, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Monate da vergangen sind, aber es ist wirklich Zeit ins Land gestrichen, ja, was vielleicht nicht hätte unbedingt sein müssen, wenn er einfach direkt gesagt hätte, na, ich habe davon vielleicht nicht so viel Ahnung, gehen Sie bitte direkt dort hin. Ja. Genau, ja, das kommt ja wahrscheinlich häufiger vor,
Da
ne?
blutet mir immer das Herz. Ich sag's dir, Jasmin, wenn ich sowas überhöre, dann denke ich mir immer so: Ah, nein, bitte, ja. Ach. Vor allem, das ist ja auch immer so eine Sache, gell, mit der Sichtbarkeit der Skoliose. Das kommt ja ganz, ganz viel auch auf die Krümmungsart an und dann auch noch auf die Rotationskomponente. Und deswegen passiert es eben manchmal, dass Skoliosen dann gar nicht so schlimm sind oder viel schlimmer, als sie eigentlich aussehen.
Ja, genau. Und bei mir war das schon so. Also mein eines Schulterblatt stand ein bisschen höher und ein bisschen weiter raus. Meine Hüfte war nicht ganz auf einer Linie. Ich weiß, eine Hüftfehlstellung hatte ich auch in dem Moment. Zudem kam noch, dass mein eines Bein ein bisschen länger ist als das andere. Also als wir es dann wussten, haben es schon alle gesehen. Aber es war, glaube ich, so ein schleichender Prozess, dass wenn man einen Menschen jeden Tag sieht, dass es nicht so aufgefallen ist. Ne? Ja. Genau. Ja, und dann habe ich das Korsett auch relativ schnell bekommen. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie viel Zeit dazwischen war, aber das ging dann relativ schnell. Und die Skoliose an oder die Korsettanpassung war dann auch in der Helios-Klinik in Cuxhaven. Und ja, also da muss ich sagen, interessanterweise hatte ich eine echt gute Zeit. Also ich hatte da einige. Ja, Kinder und Jugendliche kennengelernt, die wirklich alle richtig gut drauf waren und die mir dort echt die Zeit erleichtert haben. Also wir hatten da echt, ich glaube, ich war da 2 Wochen zur ersten Korsettanpassung und das war wirklich eigentlich eine ganz, ganz schöne Zeit. Und mir war damals gar nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet, dieses Korsett dann wirklich auch zu Hause den ganzen Tag zu tragen.
Okay, das heißt, du wurdest wirklich für diese Korsettanpassung stationär aufgenommen. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig, genau. Also das war da so, dass ich genau im Krankenhaus war. Das war auch eine Skoliose-Abteilung sozusagen. Da auf dieser Station waren wirklich nur Kinder und Jugendliche mit Skoliose. Und wir sind dann jeden Tag morgens mit dem Taxi abgeholt worden und sind dann in die Innenstadt gefahren von Cuxhaven. Und dort war dann der Orthopädietechniker und ja, hat dann halt das Korsett angepasst und wir sind da jeden Tag, glaube ich, immer von, ich glaube, 9 bis 13 Uhr ungefähr gewesen und mussten halt immer dort vor Ort sein, aber konnten auch mal in die Stadt gehen und uns was zu trinken holen, so. Und ich kann mich noch erinnern, dass die dort bei der Orthopädie-Technik wirklich so gut drauf waren. Also die hatten auch immer ganz laut Musik an und es war wirklich für Jugendliche eigentlich ganz lustig. Aber damals war es mir halt gar nicht bewusst, was das alles bedeutet, ne? Also ich habe das,
Bedeutet.
genau, ja, ich habe das alles irgendwie so mitgemacht und das war dann auch irgendwie ganz lustig, aber was das wirklich für mein Leben dann bedeutet, das war mir überhaupt nicht bewusst.
Also das finde ich voll spannend mit diesem stationären Aufenthalt. Also ich weiß, dass es so etwas gibt, aber die meisten, wenn man mit denen redet, gehen ja quasi den klassischen Weg, also sprich Orthopädietechniker, das ist halt wieder ein extra Termin, so wie man Physiotherapie oder Arzttermin ausmacht, dann geht man dorthin, ist da vielleicht mal einen Tag, dann ist man wieder 2 Wochen oder 3 Wochen oder sogar noch länger nicht dort, weil es quasi erst die Rohformung quasi erst gemacht wird und dann fährt man wieder hin. Aber ich finde dieses Konzept, stationär aufgenommen zu werden, und das gibt es sehr, sehr selten, aber ich finde es irgendwie ganz, ganz cool, weil eben genau, was du jetzt gesagt hast, es fühlt sich für mich so ein bisschen an, als wäre das so ein kleines Reha-Feeling. So, du lernst schon andere Skoliose-Betroffene kennen, ihr sitzt irgendwie alle so im gemeinsamen Boot und das erleichtert doch am Anfang einiges. Natürlich, dass man es nicht versteht, was da eigentlich gerade wirklich passiert und wie hart das dann im Alltag wird, eh ganz klar. Ja, aber ich finde, die Idee ist irgendwie, finde ich nett.
Ja, Also es war auch wirklich schön und wir hatten dann auch nachmittags immer jeder einzeln Krankengymnastik, dann hatten wir Wassergymnastik und jeden Tag Gespräche. Also es war wirklich gut begleitet. Ja.
Sehr cool. Okay. Aber du warst, nur um es nochmal quasi in den Kontext zu bringen, du warst da circa 12 Jahre, oder?
Ich war da 12 Jahre alt, genau, richtig.
Okay, ja. Gut, das heißt, du bist quasi bei dem Orthopädietechniker, bekommst du dein Korsett, bist da gut versorgt quasi in der Klinik. Wie war es dann so? Kannst du dich erinnern ans erste Anziehen?
Ja, ich kann mich daran erinnern. Das war, wie war das? Ganz schwer zu sagen. Also es war natürlich irgendwie ungewohnt und auch schlimm, sich so im Spiegel zu sehen, vor allem als 12-jähriges Mädchen, ne? Da entwickelt man sich ja auch körperlich schon so ein bisschen. Aber ich würde behaupten, ich bin da damals ganz gut mit klargekommen. Für mich war das in Ordnung. Und auch als ich dann zu Hause war, hatte ich sehr, sehr viel Rückhalt von Familie und Freunden und auch in der Schule. Und das hat wirklich ganz, ganz viel gebracht.
Okay. Ja. Super, also es war nicht so dieses Horrorerlebnis, von dem ja viele berichten.
Nee, also ich bin auch allgemein eine sehr zielstrebige Person und auch relativ motiviert. Und ich wusste, wofür ich es machen möchte. Also das wurde mir schon gut erklärt. Und ich habe das wirklich auch dann 23 Stunden am Tag getragen. Also ich war wirklich sehr motiviert, was das anging. Und für mich war das gar nicht so schlimm, tatsächlich.
Aber du hast jetzt gerade, finde ich, einen ganz wichtigen Satz gesagt. Und zwar hast du gesagt, mir wurde es auch erklärt und ich habe gewusst, warum ich es tue. Und ich habe das Gefühl, gerade am Anfang der Skoliose-Reise, das ist so ein Ding, das wird ganz, ganz oft übersprungen, weil die Ärzte irgendwie jetzt im ambulanten Setting haben die Zeit dafür nicht. Die Eltern kennen sich dann oft nicht aus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da quasi dieser kleine stationäre Aufenthalt da auch richtig einen Beitrag geleistet hat. Also einfach, dass man es verstehen lernt, das ist super wichtig.
Ja, ganz genau. Richtig. Und das Gute war auch, dass ich hier dann vor Ort in meiner Heimat zweimal die Woche Krankengymnastik bekommen habe. Und das war wirklich super. Also das war dort wie eine zweite Familie fast irgendwann, weil ich dann so regelmäßig war, über Jahre dann später auch.
Schön.
Und die haben mich wirklich sehr gut auf meinem Weg begleitet und mich sehr gut unterstützt.
Das hört sich gut an. War das dann schon nach Schrot oder war das eine skoliose-spezifische Therapie dann schon oder war das allgemeine Krankengymnastik?
Das war allgemeine Krankengymnastik, ja.
Okay.
Genau, ja. Was natürlich ein bisschen schade war, ich habe eigentlich zu der Zeit sehr viele Hobbys gehabt. Also ich war im Jugendrotkreuz, ich habe getanzt, ich bin geschwommen und dadurch, dass ich mich natürlich dann viel auf meinen Rücken konzentrieren musste, habe ich meine Hobbys so ein bisschen aus den Augen verloren und auch ja, zum Teil aufgegeben. Und das finde ich im Nachhinein wirklich sehr schade. Ne? Das ist für so eine Jugendliche schon auch ein Schritt, sich dann so viel um die Gesundheit kümmern zu müssen, obwohl man ja eigentlich was ganz anderes möchte.
Und warum hast du es genau aufgegeben? Weil es einfach zeitlich dann auch nicht mehr ausgegangen ist? Oder was war da genau der Grund?
Ja, weil es mir zu viel wurde. Und weil ich zum Beispiel das mit dem Tanzen war dann auch so, dass ich das Gefühl hatte, oh, mit Korsett kann ich das ja gar nicht machen. Ne? Also ich habe Zumba getanzt und Videoclip-Dancing und dann habe ich gedacht, nee, mit Korsett, das geht ja gar nicht. Und im Nachhinein denke ich mir so, vielleicht hätte ich es einfach mal versuchen sollen.
Okay, aber das heißt, die Option ist quasi auszuziehen für das Hobby und danach wieder anzuziehen, die war gar nicht da in deinem Kopf.
Nee, komischerweise nicht, weil ich, wie gesagt, so darauf fixiert war, oh, ich muss es ja 23 Stunden tragen und wenn ich jetzt so und so lange tanzen gehe, dann, kann ich das
nicht umsetzen. Ich verstehe, okay. Ja.
Und ja. Da hätte ich vielleicht im Nachhinein vielleicht nochmal ein bisschen mehr Rücksprache oder meine Eltern Rücksprache halten sollen, ob es vielleicht doch eine Möglichkeit gegeben hätte, das für die und die Zeit dann mal auszuziehen.
Verstehe, aber für dich war so quasi 23 Stunden, das ist mein Ziel, das erreiche ich, das mache ich jetzt so und alles, was dem im Weg steht, muss ich einfach streichen. Okay, wow, das
Ja.
ist, Jasmin, ich ziehe meinen Hut, also als 12-, 13-Jähriger, das ist schon richtig, richtig krass, ja. Echt zielstrebig,
Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Wobei ich möchte es nur gern quasi erwähnen, nur der Vollständigkeit halber. Es werden im Moment, auch in den Leitlinien und so weiter, wieder angegeben, dass Sport bis zu einem gewissen Grad auch zur Korsettzeit dazu zählt. Also natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ach, ich habe 8 Stunden Sport gemacht und deswegen muss ich das Korsett 8 Stunden weniger tragen am Tag. Aber ich kann sagen, hey, ich habe jetzt 1 Stunde und ich habe 2 Stunden heute Sport gemacht und dafür habe ich es ausgezogen. Also das ist Gott sei Dank, das ist erlaubt unter Anführungszeichen. Aber wenn das natürlich nicht kommuniziert wird, also kann ich mir gut vorstellen, dass man dann sagt, okay, gut, ich muss das aufgeben. Boah, also echt, da warst du hart unterwegs, ja?
Ich weiß auch noch ganz genau, dass wir eine Klassenfahrt gemacht haben an die Müritz und da sind wir Kajak gefahren. Und naja, Kajakfahren mit Korsett ist jetzt auch nicht so das Wahre. Und dann habe ich mir tatsächlich so einen Seesack gekauft und habe dann das Korsett für das Kajakfahren in den Seesack getan. Und jedes Mal, wenn wir dann Pause gemacht haben und irgendwo zum Beispiel gepicknickt haben, habe ich das dann angezogen.
Wow, richtig
So
cool.
zum
Und das kam,
Beispiel.
aber wenn ich dir so zuhöre, das kam wirklich aus dir selbst, oder?
Ja.
Weil ich denke mal, also sonst jeder Jugendliche würde ja jetzt sagen und würde sagen, naja, also wir sind jetzt Kajaken, ja, und da gehört das Picknick dazwischen natürlich auch dazu. Also ich ziehe jetzt mein Korsett sicher nicht an. Also das ist cool. Da haben es deine Eltern wirklich leicht gehabt, sozusagen.
Ja, die haben es wirklich, glaube ich, sehr leicht gehabt. Und mussten mir auch nie sagen, ach, zieh es doch jetzt bitte mal an. Also solche, ja, Sätze sind bei uns eigentlich wenig gefallen.
Hast du mit deinen
Genau.
Eltern noch viel über die Skoliose und das Korsett dann gesprochen?
Ja, das war, glaube ich, so ein Problem, was ich im Nachhinein auch an mir selbst ein bisschen bereue. Ich wollte da tatsächlich nie viel drüber sprechen. Und wenn meine Eltern mal davon anfingen, dann habe ich das sehr schnell abgeblockt und so eine Mauer gebildet. Also ich habe nach außen, glaube ich, immer sehr so getan, ja, es ist alles gut, ich schaffe das, ich ziehe das durch. Aber so richtig mal darüber gesprochen, habe ich viel zu wenig. Und das bereue ich tatsächlich im Nachhinein auch, weil ich glaube, das wäre für mich selbst schon auch mal gut gewesen. Auch mal sich selbst einzugestehen, naja gut, ich darf auch mal Schmerzen haben oder ich darf auch mal vielleicht weinen und ja, darf auch mal jemandem zur Last fallen.
Okay, verstehe. Das heißt, bei dir war es quasi eher so, ich erledige meinen Part, ihr müsst mich nicht daran erinnern, dass ich das Korsett anziehe, aber dafür möchte ich auch quasi komplett mit diesem Thema in Ruhe gelassen werden.
Ja, so ungefähr war es, ja, genau.
Wie ging es dir so mit Korsett und Schulumfeld? War das ein Thema für dich?
Nein, also wirklich meine Schule hat mich, was das angeht, sehr gut unterstützt. Ich habe nie irgendwas an Mobbing oder Hänseleien erfahren. Es war eher so, dass meine Klasse total viel Interesse daran hatte und wissen wollte, wie es mir damit geht. Und da fühlte ich mich wirklich ganz toll unterstützt und es war auch wirklich, glaube ich, ein wichtiger Schritt für mich damals. Ja,
Okay, das heißt,
ja.
hast du es dann quasi auch erklärt?
Ja, genau. Auch meine Lehrerin hat das mit mir zusammen erklärt, sie hat mir dann auch Fragen dazu gestellt und sich damit auch auseinandergesetzt. Genau, und ich weiß auch noch ganz genau, als ich einmal zur Nachsorge im Krankenhaus war für ein paar Tage, dass ich da sogar einen Brief von meiner Klasse bekommen habe und die mir gute Besserung gewünscht haben. Ja, solche Sachen
Oh.
sind wirklich hilfreich, ja. Also den Brief habe ich tatsächlich auch noch, ja.
Oh, richtig, richtig nett. Oh, toll. Das heißt, hast du es dann auch öffentlich getragen? Also sprich jetzt ohne irgendwelche Kleidung darüber?
Nee, das habe ich, also ich habe das immer mit Kleidung drüber getragen. Ja.
Mit Kleidung
Also
drüber. Okay.
komplett öffentlich habe ich es nie getragen. Nee. Das war für mich aber auch nie eine Option, weil mir das auch nie so als Option dargelegt wurde. Also mir wurde direkt im Krankenhaus damals gezeigt, guck mal, du hast hier das Korsetthemd, darüber trägst du das Korsett. Und dann hatte ich so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hießen, das waren so spezielle Hemden, die gab es in allen möglichen Farben. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und ja, die zieht man dann auch sozusagen über diesen Bügel rüber. Genau, und darüber habe ich dann noch meine normale Kleidung getragen.
Mhm. Okay, okay, cool. Ja, das ist spannend, gell, auch wie, je nachdem, wie es natürlich dann auch das Korsett verkauft wird, unter Anführungszeichen, dass man natürlich dann, wenn man gleich sagt, so, hey, ja, und dann ziehst du noch was drüber, dass man dann natürlich auch gar nicht auf die Idee kommt, ja, man könnte es eigentlich auch öffentlich tragen, ja. Aber ich verstehe das voll und ganz, also ich als Jugendliche, also ich trage es jetzt öffentlich, ich habe jetzt noch ein, oder wieder ein Korsett, aber also als Jugendliche wäre das für mich, also da war ich nicht mutig genug, ich sage es jetzt mal so. Also das war für mich immer auch so, war ich sehr abgeblockt auch mental, so wie du gesagt hast, das wäre irgendwie gut gewesen, das auch mental mit aufzuarbeiten. Aber man ist halt auch so fixiert auf das Körperliche. Das ist halt so, ja. Okay, gut. Wie hat sich denn deine Skoliose dann mit dem Korsett entwickelt?
Ja, tatsächlich hat sich gar nichts getan. Also es wurden regelmäßig Röntgenbilder gemacht, es wurde regelmäßig überprüft und es hat sich wirklich überhaupt nichts verändert. Und ja,
das was ja eigentlich schon, also ich muss mich kurz einwerfen, was ja eigentlich schon ein Erfolg ist. Also wenn sich nichts tut, also wenn man weiter wächst und es sich nichts tut, dann ist das ja eigentlich schon ein Erfolg des Korsetts. Oder hattest du auch im Korsett gar keine Korrektur?
Genau, das meinte ich. Also als ich das Korsett getragen habe, 2 Jahre lang, hat sich nichts verändert. Also weder negativ noch positiv. Genau. Und
war krass, ich muss nochmal nachfragen. Auch im Korsett, also im Röntgen im Korsett, waren gleiche Gradzahlen wie aus dem Korsett.
Ganz genau, richtig.
Und okay, das ist jetzt überraschend, ja? Okay.
Ja, genau. Und gleich kommt ja auch meine Erklärung dazu. Ich muss nur einmal noch sagen, das hat auch keiner hinterfragt. Also es war so, ach so, ja, es hat sich nichts verändert. Okay, dann trägst du es nochmal weiter. So. Und dann nach 2 Jahren, als ich es dann ja, bis ich 14 war, getragen habe und es sich wirklich gar nicht verändert hat, da hieß es dann, dass meine Brustwirbelsäule versteift werden soll. Und dann war meine Familie und ich, waren so, okay, dann ist das jetzt so. Dann hat die ganze Mühe leider nichts gebracht. Ich meine, ich habe wirklich sehr viel Sport gemacht, das 23 Stunden am Tag getragen. Und dann hieß es, okay, du musst versteift werden. Und dann waren wir in dieser Klinik in den Osterferien. 2013 war das dann. Genau. Und dann wurde ein Tag vor der OP ein MRT gemacht. Und dann, das ist wirklich so eine Situation, die bleibt mir bis heute sehr stark in Erinnerung. Und zwar war ich im Zimmer und meine Mutter ist auf dem Flur lang gegangen und hat die Schwestern so ein bisschen tuscheln gehört und hat meinen Namen gehört und gehört irgendwie sowas, die OP kann nicht stattfinden. Und dann ist sie zu mir ins Zimmer und hat mir das erzählt. Und ich war an dem Tag so ein ganz bisschen erkältet. Und dann haben meine Mutter und ich gedacht, naja gut, dann kann wahrscheinlich die OP deswegen nicht stattfinden. So. Und dann ungefähr eine Stunde später ist der Arzt zu mir ins Zimmer gekommen und hat gesagt, ja, wir haben da was gefunden. So. Und da hat er so Wörter benutzt wie Zyste, Tumor und solche Wörter, die ich natürlich mit 14 Jahren noch nie gehört habe. Und meine Mutter ist natürlich auch vom Glauben abgefallen. Boah. Ja, und dann war tatsächlich genau auf der Höhe von der Skoliose im Rückenmark ein Tumor, ein relativ großer Tumor. Und ein Tumor kann ja im Röntgenbild nicht gesehen werden. Das heißt, das Korsett konnte ja auch gar nichts bringen, weil da ja ein Tumor im Weg war. Genau, und dann...
Ich bin gerade sprachlos und ich habe gerade so Gänsehaut, weil, also was du jetzt gerade so die letzten 2 Minuten erzählt hast, so, okay, mein ganzen Fleiß, den ich an den Tag gelegt habe, war unnötig und sie sagen mir jetzt, ja, es ist alles gleich geblieben die letzten 2 Jahre, aber jetzt empfehlen wir quasi die OP. So, das ist ja mal so der erste, du hast jetzt einfach so nebenbei erwähnt, aber das ist jetzt mal so der erste Schlag, ja. So, ja, und dann entscheidest du dich für die OP, bist im Krankenhaus, bist dir schon voll drauf eingestellt und dann kommt sowas. Boah.
Ja, ja. Und dann musste natürlich auch erstmal untersucht werden, ob der Tumor gutartig oder bösartig ist. Das wurde dann auch relativ schnell festgestellt. Und zwar bin ich dann tatsächlich von dem Krankenhaus aus in ein anderes Krankenhaus für einen Tag und hatte dort so eine spezielle Untersuchung, wo festgestellt werden konnte, ob es gutartig oder bösartig ist. Und da wurde aber schnell gesagt, es ist zum Glück gutartig, Gott sei Dank. Und es wurde aber ganz schnell gesagt, es darf auf gar keinen Fall die Versteifung stattfinden, weil es sonst zu einer Blutung kommen kann und zu einer Querschnittslähmung. Genau, also es muss erst der Tumor entfernt werden und danach kann die Versteifung stattfinden. Ja, das war natürlich, also man war da wie in so einem Film drin.
Das kann man gar nicht glauben, dass das gerade wirklich passiert, oder?
Nee, also auch für mich im Nachhinein, wenn ich das so jetzt erzähle, das ist so, ja.
Ja, surreal,
ist
oder?
So weit weg. Ja. Ja, und auch ein bisschen verdrängt tatsächlich. Mhm. Genau, und dann tatsächlich, das muss man sich auch mal vorstellen, wurde 9 Tage später, nachdem der Tumor entdeckt wurde, in Quakenbrück in einer Spezialklinik für Neurologie dieser Tumor entfernt. Also wirklich ganz, ganz schnell. Und dieser Tumor war tatsächlich auch relativ groß. Und jetzt kommt's. Tatsächlich wird vermutet, dass dieser Tumor, seit ich wahrscheinlich ungefähr 6 Jahre alt war, also seit ich diese Rückenschmerzen hatte, dass der da entstand und wirklich über Jahre gewachsen ist. Und die Skoliose dann, hervorgerufen hat, leider.
Vielleicht sogar auch dadurch entstanden. Also sprich, dass ja deine Skoliose gar nicht idiopathisch ist, also Ursache unbekannt, sondern vielleicht das der Grund dafür ist. Und hattest du damals, als du 6 Jahre alt warst und diese Schmerzen hattest, waren die genau dort?
Ja.
Oh Gott, das wird immer schlimmer. Okay, gut. Aber ich meine jetzt, blöde Frage, aber Tumor entfernen im Rückenmark, ehrlich gesagt, klingt das jetzt gerade ein bisschen gefährlicher als die Skoliose-OP. Wie war das? Also war es eine Option für euch, das jetzt, keine Ahnung, also alles abzublasen?
Nein, also es war direkt auch von den Ärzten empfohlen worden, dieser Tumor muss raus und das möglichst schnell, weil der, wie gesagt, auch relativ groß war, sodass wir darüber gar nicht nachgedacht haben. Also ich war dann in dem Moment einfach nur, okay, einfach raus damit, bitte. Und ja, die Klinik in Quakenbrück war wirklich sehr, sehr gut. Also da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Die OP hat dann um die 8 Stunden gedauert und ist zum Glück gut verlaufen. Genau. Es ist natürlich eine Wahnsinns-OP gewesen. Und das Einzige, was da sozusagen passiert ist, also mir wurde das damals so erklärt, dass auf der einen Seite ein paar Nerven verletzt worden sind, sodass ich mit meinem linken Bein nach der OP neu laufen lernen musste. Also ich war jetzt nicht gelähmt, aber mein ganzes Bein hat gekribbelt, ich hatte Koordinationsschwierigkeiten, Gleichgewichtsprobleme und so weiter. Habe dann natürlich erstmal im Liegen gestartet, dann irgendwann im Rollstuhl, dann am Rollator und bin dann Schritt für Schritt irgendwann mal gelaufen. Genau.
Ja. Über welchen Zeitraum war das dann? Also wie schnell erlernt man das wieder?
Also ich war 2 Wochen im Krankenhaus und direkt im Anschluss 3 Wochen in der Reha. Und am Ende der Reha konnte ich wieder ein Stückchen spazieren gehen. Also ein paar Wochen. Und bis heute sieht man es meinem Gangbild aber an. Also ist auch immer ein bisschen tagesformabhängig, aber es ist nicht wieder zu 100% normal.
Okay.
Genau.
Also, ja. Boah, Jasmin, du erzählst das alles so, als wäre das alles so ein großes Ding. Ja, und dann war ich 3 Wochen im Reha und dann habe ich wieder laufen gelernt und Wahnsinn. Hat sich nach der OP, nach dieser ersten Tumor-OP, hat sich dein Rücken anders angefühlt?
Gute Frage. Ich glaube, das weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Nee, das kann ich nicht genau sagen. Das ist wirklich jetzt zu lange her und ich glaube, da war ich auch zu sehr einfach noch in diesem Film drin, um das wahrzunehmen. Ich weiß nur, dass ich dann tatsächlich nach der Reha wieder das Korsett getragen habe, weil es dann hieß, naja, trag das jetzt nochmal, vielleicht kommst du dann ja doch um die Versteifungs-OP drumherum.
Ach so, na klar, weil das quasi, was die Skoliose eventuell ausgelöst hat, jetzt weg ist. Okay, ja.
Genau. Ich war aber zu dem Zeitpunkt schon ausgewachsen und leider hat es nicht mehr viel gebracht. Ich glaube, 2-3 Grad konnten verbessert werden. Ich glaube, am Ende hatte ich dann 49 Grad. Aber die Ärzte haben dann im März 2014 gesagt, dass die Versteifung doch durchgeführt werden sollte.
Wow, okay. Du sitzt jetzt hier und du erzählst das ganz, ganz locker. Gab es einen Punkt an deinem, auf dieser Reise, wo du dir gedacht hast, also wo du ans Aufgeben gedacht hast und dir gedacht hast, boah, also es ist alles so nervenaufreibend und so viel Kraft und Energie notwendig, ja, zuerst das Laufen lernen und dann ja quasi wieder Korsett und dann hilft das wieder nicht so und dann stehst du ja eigentlich nach, ich weiß nicht, was dann der genaue Zeitpunkt war, aber dann vielleicht ein halbes Jahr, Jahr später wieder an dem, wo du eigentlich schon vorher warst. Gab es da Momente, wo du wirklich so, wo du die Puste ausging?
Nein, komischerweise nicht. Also ich war in dem Alter irgendwie so energiegeladen und habe das Ganze, glaube ich, auch relativ wenig hinterfragt und einfach gedacht, okay, das muss jetzt sein. Ja.
Ja, da hat dir dein Alter vielleicht doch viel geholfen dabei, weil ja auch junge Körper, sage ich mal, ja sehr schnell regenerieren. Also wirklich Respekt.
Ja.
Nicht hinterfragt, ja, aber, und einfach immer weiter.
Aber ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen mein Problem, dass ich jetzt so langsam anfange zu verstehen, wie heftig das war. Also zum Beispiel habe ich damals, ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal geweint habe. Ich glaube, ich habe nie geweint deswegen. So, und jetzt denke ich im Nachhinein so, ich hätte vielleicht tatsächlich mehr darüber reden sollen und auch vielleicht das auch mal zulassen sollen, ein Gefühl. Ne, das kommt jetzt so, dass ich jetzt manchmal einfach weine und denke, oh, das war ja doch ganz schön heftig so. Ne?
Ja, weil ich glaube, ich bin schon davon überzeugt, der Körper vergisst nicht quasi und das Leben stellt uns immer auch vor dieselben Herausforderungen oder bringt uns nochmal zurück in diese Situationen, obwohl es eigentlich schon vorbei war, weil wir es noch nicht komplett verarbeitet haben. Ja? Ich glaube, das ist eh ganz normal, dass man das jetzt vielleicht doch ein bisschen nachholt. Ja?
Genau.
So, okay, richtig. Das heißt, du bist wieder beim Arzt und der sagt so, aber jetzt machen wir OP.
Ja, genau. Und die ist auch gut verlaufen. Die war dann ja auch in Cuxhaven. Genau. Ja, die Schmerzen waren natürlich unerträglich schlimm. Ja, ich weiß noch, woran ich mich sehr gut erinnern kann. Und zwar, ich kann ganz schlecht Tabletten schlucken. Genau. Und dann weiß ich noch, dass ich an der Schulter einen Schlauch hatte, über den dann die Schmerzmittel zugeführt wurden.
Von wo bis wo wurdest du versteift?
Von TH1 bis TH12.
Und ganz unten hattest du keinen Ausgleichbogen? Also in der Lendenwirbelsäule, da hat sich der irgendwie aufgerichtet durch die OP?
Der hat sich aufgerichtet.
Okay, ja.
Genau.
Wie lange warst du denn im Krankenhaus?
Ja. 12 Tage.
Ja. Okay,
und gar nicht so lang. Ja. Ich weiß nicht, ich kann jetzt schlecht einschätzen, ist das viel oder wenig?
Es kommt ganz drauf an, ich glaube, es kommt ganz viel aufs Alter an. Dann noch, wie schnell man sich irgendwie erholt. Das ist, also früher waren das ja 3-4 Wochen, also von dem ist jetzt irgendwie gar nicht mehr die Rede. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die waren irgendwie schon nach einer Woche entlassen oder haben sich auch teilweise selbst entlassen, das gibt's auch. genau, aber ich glaube, so zwischen. Also so circa 14 Tage ist so der Schnitt, würde ich jetzt so sagen, aus meinem kleinen Umkreis, was ich so immer höre. Genau.
Ja, also ich fand 12 Tage fast zu wenig, weil ich zu Hause total Angst hatte, oh Gott, hoffentlich mache ich nichts kaputt. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang total ängstlich war und so ein bisschen, mich so ein bisschen alleingelassen gefühlt habe und nicht so richtig wusste, wie gehe ich damit jetzt zu Hause um?
Und was ja noch jetzt zusätzlich dazu kommt, du bist ja immer noch in der Schule, oder? Zu dem Zeitpunkt. Das heißt, all diese Sachen, ja auch diese Reha wegen dem Tumor und Skoliose-P und so weiter, wie habt ihr das gemacht?
Das war beides in den Sommerferien. Beides zu Beginn der Sommerferien. Das heißt, ich hatte 2 Jahre im Prinzip Sommerferien im Krankenhaus.
Yay! Kann man sich auch was Schöneres vorstellen. Okay, aber ja. So hat man es quasi geschafft, wenigstens, dass du da jetzt nicht wochenlang von der Schule weg bist. Ich meine, das rennt ja auch einfach so nebenbei noch mit.
Ja, genau. Ich habe relativ wenig von der Schule verpasst.
Okay. Gut, aber das heißt, die erste Zeit zu Hause war schon hart, weil du halt eben Angst hattest, dass du dich irgendwie falsch bewegst.
Ganz genau, richtig.
Wie ging es dir da dann mit den Schmerzen? Musstest du irgendwie noch lange Schmerzmittel nachnehmen?
Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie lange, aber schon noch einige Zeit. Und jetzt, wo wir darüber sprechen, kann ich mich nur daran erinnern, dass ich so die erste Zeit in der Schule, ich glaube, mit 2 Stunden angefangen habe und dann hat sich das mal gesteigert. Ne? Also, dass ich zuerst 2 Stunden hingegangen bin, dann 4. Genau.
Okay, ja. Und dein linkes Bein, von dem du ja vorher berichtet hast, hat sich das nochmal verändert durch die Skoliose-OP?
Nee, ich glaube, das ist gleich geblieben, ja.
Gleich geblieben, okay. Hattest du irgendwie Angst davor, dass sich da nochmal was verändern könnte?
Nee, ich glaube, da habe ich den Zusammenhang auch damals noch nicht so gesehen.
Okay.
Genau, ja. Was ich im Nachhinein, glaube ich, auch gerne gehabt hätte, wäre nochmal eine Reha nach der Versteifungs-OP.
Genau, weil die Möglichkeit, die gibt es ja. Ja, okay, hattest du nicht.
Die hatte ich nicht und das wurde mir auch damals nicht empfohlen. Und das hätte mir aber, glaube ich, tatsächlich nochmal was gebracht und ein bisschen Sicherheit gegeben.
Ja, okay. Ja. Und wann warst du dann wieder so fit, dass du jetzt sagst, okay, neues Normal, du hast dich jetzt irgendwie dran gewöhnt? Und natürlich Schmerzen sind weg und so weiter.
Ich würde sagen, ungefähr nach einem halben Jahr.
Ja, okay. Genau. Und konntest du wieder alles machen oder gab es Sachen, die du nicht mehr konntest oder halt eben nicht gemacht hast, weil du dich davor gefürchtet hast?
Also, natürlich sollte man ja ein Jahr ungefähr keinen Sport machen. Genau, das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Aber sonst habe ich wieder alles gemacht, aber so ein bisschen vorsichtiger. Und auch bis heute merke ich so, dass so gewisse Sachen, ja, dass ich gewisse Sachen so mit Vorsicht mache. Zum Beispiel in einen Hochseilklettergarten gehen. Das habe ich früher sehr gerne gemacht und das ist jetzt so, dass ich so merke, oh, da bin ich einfach vorsichtiger. Also es hat sich so ein bisschen durchgezogen. Genau. Und das Einzige, was ich zum Beispiel wirklich nicht mache, ist Auto mit Schaltung fahren. Also das geht leider nicht, weil mein linkes Bein dann tatsächlich auf der Kupplung anfängt zu zittern. Aber sonst konnte ich relativ schnell wieder alles machen und kann auch heute alles machen.
Okay, wie sieht es jetzt mit deinen Schmerzen aus? Hast du welche? Oder du meintest ja, glaube ich, jetzt vorhin gerade, du hattest ein bisschen mit Rückenschmerzen zu kämpfen.
Genau, also generell würde ich sagen, ich habe selten richtig starke Rückenschmerzen, sondern ich habe mehr mit Verspannungen zu tun. Also ich habe oft starke Verspannungen so im Schulter-Nackenbereich und aufgrund dessen auch sehr oft Kopfschmerzen, ungefähr einmal die Woche. Genau. Und ja, das vor 2 Wochen, das war jetzt eine Rippenzerrung. Also die hatte an sich mit der Skoliose jetzt wenig zu tun. Aber ich habe mir die Rippe gezerrt und das tat natürlich ziemlich weh. Aber dass ich wirklich mal richtig starke Rückenschmerzen habe, kommt, würde ich sagen, jetzt noch ungefähr 2-3 Mal im Jahr vor.
Okay. Wow, eine richtig, richtig lange Reise. Unglaublich. Wenn du sie so nochmal so Revue passieren lässt, was wären für dich so die wichtigsten Tipps, wenn du jetzt nochmal 12, 13 bist, was wäre so das Wichtigste, was hättest du gerne gehabt oder was lief gut, was dachtest du, dass dir wirklich gut getan hat in dem Moment?
Ja, also gut tat mir auf jeden Fall die Unterstützung von Freunden und Familie. Das hat wirklich sehr viel gebracht. Und tatsächlich hatte ich damals auch eine in meinem Jahrgang, die auch ein Korsett hatte, witzigerweise. Und dann waren wir natürlich so ein bisschen ähnlich und haben dann auch zusammen manchmal Krankengymnastik gemacht. Und sie war tatsächlich auch damals in Cuxhaven. Von daher hatte man dann irgendwie so eine Verbündete. Das war auf jeden Fall gut. Aber im Nachhinein, ja, wenn ich meinem früheren Ich nochmal sagen könnte, mach das und das bitte anders, würde ich jedem empfehlen, ja, darüber zu sprechen, das an sich ranzulassen und ja, auch so die eigenen Bedürfnisse akzeptieren, wenn man zum Beispiel mal Schmerzen hat, auch mal zu sagen, hey, heute geht es mir nicht so gut, es geht jetzt heute nicht. Genau, das zu akzeptieren und auf den Körper zu hören.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz ein großes Thema, was wir oft nicht wahrhaben wollen. Also ich kenne das ja von mir selber, wenn ich dann früher jetzt auch nicht so skoliosegerechten Sport gemacht habe und mir das eingebildet habe, dass ich diese Tanzstunde noch nehmen muss, ja, und mir dann aber nachher denke, ja, eigentlich habe ich jetzt Rückenschmerzen danach und dann aber trotzdem hingehe, weil es halt viel Spaß ist. Und ich glaube, dabei zu überlegen, okay, hey, vielleicht, man muss ja nicht aufhören, aber wie kann ich es gestalten oder vielleicht welchen Ausgleichssport oder Kräftigung kann ich noch dazu nehmen, dass es mir vielleicht auch in der Stunde dann, die vielleicht so wichtig für meine psychische und mentale Gesundheit ist, dann ohne Schmerzen quasi oder ohne, dass es mir nachher schlechter geht, dann verbringen kann. Ja? Das ist ein riesiger Punkt, aber dazu muss man natürlich hinschauen wollen. Und das ist ein ganz ein schweres Thema. Das zieht sich immer so durch wie ein roter Faden durch die Geschichten, ja.
Ja, ganz genau. Und natürlich im Nachhinein hätte ich es auch sehr gut gefunden, wenn zum Beispiel mal ein bisschen eher ein MRT gemacht worden wäre, weil ich mir dann viel Zeit im Korsett hätte ersparen können. Also das würde ich mir wünschen, wenn das Korsett aus irgendeinem Grund nichts bringt, dass dann halt schon vielleicht ein bisschen mehr geschaut wird, was könnte denn da die Ursache sein? Ne? Also bei mir wurde immer gesagt, naja, du bist groß. Also ich war damals schon, ich glaube, 1,78. Also schon ziemlich groß. Es wurde immer gesagt, naja, du bist groß und das ist wohl die Ursache so. Und es wurde nie genau hinterfragt, warum bringt das Korsett nichts. Und das hätte ich mir im Nachhinein gewünscht, dass da ein bisschen genauer hingeschaut wäre von mir.
Ja, da hast du recht, Jasmin. Also das stimmt. Also wenn ein Korsett keine Korrektur bringt, dann sollte man das keinesfalls irgendwie einfach so hinnehmen, und sollte wirklich sofort sagen, okay, hey, was ist los? Also ich glaube, laut den in Deutschland, laut den Leitlinien ist ein Skoliose-Korsett quasi dann gut, wenn es mindestens 40% Korrektur bringt. Das ist sogar wirklich so festgelegt. Also alles über 40% ist so quasi check, okay, also Röntgen im Korsett passt, du hast 40% weniger Kopfwinkel, gut. Und gerade wenn das Korsett gar keine Korrektur bringt, natürlich, dass man da dann nachschaut, ja. Voll. Also man ist natürlich schon sehr auf die Fachexperten auch, finde ich, die man konsultiert, angewiesen. Weil wenn die dann sagen, nee, es könnte ja an dem und dem liegen, dann denkt man sich so, ach, okay, ich bin nicht die Einzige, es ist sichtlich manchmal so, und dann verfolgt man das auch nicht so. Das ist völlig klar, ja. Jetzt habe ich dich, glaube ich, vorher noch gar nicht gefragt, auf wie viel Grad wurdest du denn in der OP korrigiert?
Oh, gute Frage.
Circa,
Das
weißt
ist
du es noch?
circa, nee, tatsächlich nicht. Das müsste ich jetzt wirklich nachgucken. Wobei ich jetzt auch, ich habe jetzt meine ganzen Berichte nochmal angeschaut. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, das mal irgendwo gelesen zu haben. Muss ich jetzt leider passen. Das weiß ich tatsächlich nicht.
Okay, alles klar, alles klar. Gut, aber sieht dein Röntgenbild irgendwie, also gerade aus? Also das.
Ja.
Ja, okay, also dann ist da wahrscheinlich, wenn dann nur ganz, ganz wenig Restkrümmung mehr über, wenn das gerade aussieht, dann. Das würde man ja eh sofort dann sehen. Okay, gut. Gut zu wissen, ja. Und hat irgendwie deine Skoliose, weil ich auch ganz, ganz oft auch in den Foren lese, zum Thema Berufswahl. Ja, und was mache ich und was ist irgendwie skoliosegerecht etc. Ist das irgendwie in deine Überlegungen mit eingeflossen? Berufswahl, okay, du nickst schon, ja, erzähl mal.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass mir die Berufswahl tatsächlich damals sehr schwer fiel und ich das auch so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, weil ja meine Eltern auch oft gesagt haben, naja, ne, mach was, wo du nicht den ganzen Tag sitzen musst oder nichts, wo du den ganzen Tag körperlich arbeiten musst. Und da wirklich was zu finden, was zu einem passt, ist wirklich gar nicht so einfach. Und ja, dann ist mein Vater irgendwann auf das Thema Logopädie gekommen. Genau, und dann habe ich da mal ein kleines Praktikum gemacht und es hat mir auch gut gefallen. Und das ist jetzt wirklich ein Beruf, wo ich sagen kann, da habe ich wirklich alles mit dabei. Also ich sitze zwar, aber nie länger als, ich würde sagen, 20 Minuten, stehe regelmäßig auf, mache auch mal was auf dem Boden, laufe regelmäßig. Und das ist, würde ich sagen, für meine Wirbelsäule eine sehr, sehr gute Wahl gewesen. Und ich finde auch, dass man das berücksichtigen sollte bei der Berufswahl, ja.
Also aber cool, also das ist wirklich so einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag quasi dadurch, also das finde ich spannend, ja. Ich glaube, also weil viele denken an Lehrer generell, weil ja die auch sich ja oft im Klassenzimmer natürlich bewegen und dann sitzen sie mal wieder und dann stehen sie mal wieder an der Tafel, das ist auch variabel. Logopädin habe ich jetzt so noch nie gehört, passt aber, finde ich, auch wieder total fantastisch rein, dass total viele Skolis in entweder Pflegeberufen oder eben in diesem ganzen Unterrichtswesen sind, also extrem soziale Berufe einfach, würde ich jetzt zusammenfassen. Ja. Das ist wahnsinnig beliebt. Ich glaube, da haben wir alle ein bisschen was gemeinsam, dass wir uns, glaube ich, gerne auch um andere Menschen kümmern oder gerne auch was beibringen. Ja.
Auf jeden Fall, genau. Ja. Und ich habe dann erst die Ausbildung gemacht und dann noch studiert. Und habe dann nach dem Studium, also direkt nach dem Bachelor, habe ich nochmal eine Reha gemacht für meinen Rücken in Bad Salzuflen.
Okay, ja.
Genau, und da muss ich wirklich sagen, das kann ich auch empfehlen, das auch so viele Jahre später nochmal zu machen. Also das tat wirklich sehr gut.
Du musst mir den Ort jetzt nochmal nennen, der ist mir nämlich nicht geläufig.
Bad Salzuflen, das ist in Nordrhein-Westfalen.
Ja, okay. Und das war eine eigene Skoliose-Reha, oder?
Nee, das war einfach eine Reha in Bezug auf Orthopädie. Aber die hatten schon, was Skoliose angeht, auch Ahnung.
Genau. Ja?
Ja, aber es war jetzt keine reine Skoliose.
Wie war das so der Alltag? Weil ich kenne nur die reinen Skoliose-Reha aus Bad Salzungen und Bad Sobernheim. Deswegen interessiert mich das immer sehr, was so in anderen Häusern gemacht wird.
Wie war da der Alltag? Also ich hatte sehr viel Wassergymnastik, täglich Physiotherapie, auch Psychotherapie tatsächlich auch. Was war denn da noch? Viel Walken.
Auch Krafttraining dabei?
Krafttraining natürlich, Hanteltraining. Was war denn noch? Yoga hatten wir auch. Genau. Ja, ich glaube, das war so das, was da so angeboten wurde. Und das tat mir schon sehr, sehr gut. Auch Jahre später. Und das möchte ich auch auf jeden Fall gerne nochmal machen.
Ja, also auch richtig wichtig, auch wenn man operiert ist, es steht einem zu, dass man eine Reha macht und das vielleicht auch in regelmäßigen Abständen. Ich denke, das tut wirklich gut, ja.
Also die Ärztin damals meinte sogar zu mir, dass mir das alle 2 Jahre zustehen würde.
Ja, sehr cool. Ja. Ich weiß von vielen Skoliose-Betroffenen, die schaffen es tatsächlich, alle 2 Jahre es auch bewilligt zu bekommen. Hat auch ein bisschen was, glaube ich, mit der Rentenversicherung zu tun, bei welcher man ist. Und manche kämpfen dann, dass die alle 4 Jahre hinkommen. Das ist wohl ein bisschen unterschiedlich immer. Aber ich glaube, da zahlt es sich aus. Es ist natürlich wieder ein bisschen Energie notwendig, damit man das alles bekommt und das alles bewilligt wird. Ja. Aber wenn es dann klappt, ist natürlich umso schöner. Das heißt, du warst dann da 3 Wochen?
Genau, richtig.
Ja. Okay.
Aber das ist auch interessant, finde ich. Du kennst ja diese speziellen Skoliose-Kliniken und von denen wurde mir beispielsweise eigentlich nie was erzählt. Also ich habe mir selbst mal ein bisschen was angelesen, aber selbst wurde mir das nie empfohlen. Und das wäre vielleicht auch mal ganz schön gewesen.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich. Ja, es ist immer wieder erstaunlich, ja. Aber dort, wo du warst du sicher auch gut aufgehoben und vor allem das Wichtigste ist ja, wenn du dann nachher sagst, hey, es hat mir was gebracht, dann ist ja das Allerbeste. Ja, und vor allem natürlich, also ich glaube, es ist auch ein Unterschied eben, ob man dann als als Operierte auf Reha fährt oder halt eben noch seine komplette Skoliose hat, sage ich mal. Und ich glaube, da ist es dann schon noch mal ein Tick wichtiger, wirklich in diese Spezialkliniken zu fahren, weil du halt ansonsten, also ich habe da leider schon so viele Geschichten gehört, die dann gesagt haben, ja, ich war halt eben auf einer normalen orthopädischen Reha, neben halt der Omi mit Rollator mit neuer Hüfte und es konnte gar nicht so auf mich eingegangen werden, außer vielleicht halt in einer Physiotherapieeinheit pro Woche. Und ansonsten war ich da in einem allgemeinen Programm drin und mir hat das überhaupt nichts gebracht. Und das ist dann natürlich immer sehr schade, weil ich finde, es sollte irgendwie auch auch wenn man jetzt als Kostenträger denkt, ja, sollte das ja was bringen. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Genau, ja. Okay, Jasmin, ich danke dir vielmals, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich muss noch kurz das erzählen, was ich dir am Anfang schon, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, erzählt habe. Und zwar, dass sich tatsächlich mal ein paar Menschen bei mir gemeldet haben, die auch gesagt haben, Conny, klasse, die ganzen OP-Geschichten, interessant, aber sie würden auch gern mal hören von Betroffenen, wo halt eben dann nicht so alles glatt lief, wo dann halt eben so Botschaften wie auf einmal der Tumor kommt oder irgendetwas schief lief etc. und wie das denn eigentlich dann ist. Und habe ich gesagt, ja klar, also ich suche die Leute nicht danach aus, dass sie nur schöne Sachen über eine OP erzählen oder so. Hat sich noch niemand gemeldet oder nur sehr wenige. Aber deswegen freut es mich, Jasmin, dass du da deine Geschichte so offen berichtet hast und vor allem von deiner, ich glaube, du hast eine sehr, sehr starke, also wirklich eine mentale Stärke. Und auch toll, dass du jetzt sagst, so, hey, aber vielleicht habe ich es nicht ganz auf der quasi emotionalen Ebene noch nicht ganz mit aufgearbeitet und dass du dich da jetzt drum kümmerst, finde ich ganz, ganz großartig. Also vielen, vielen lieben Dank dir. Und
sehr gerne.
Vielleicht hast du jetzt noch ein paar Abschlussworte, die du da draußen an die Skoliose-Betroffenen richten möchtest. Gibt es noch was du loswerden willst?
Also erstmal danke fürs Zuhören und ich würde mich total freuen, wenn vielleicht jemand da draußen ist, der auch die Brustwirbelsäule versteift hat und sich vielleicht mal Lust hat, mit mir mal kurz sich auseinanderzusetzen und mit mir mal zu telefonieren oder zu schreiben. Das fände ich total toll, weil ich tatsächlich noch nie jemanden getroffen habe, sei es in der Klinik oder in der Reha, der auch die Brustwirbelsäule versteift hat. Und da finde ich es schön, sich mal auszutauschen. Und ansonsten würde ich gerne einfach nochmal als Abschlusswort sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, auf den Körper zu hören und ja, sich für sich Zeit zu nehmen und vielleicht auch mal zu sagen, heute kann ich mal nicht, weil ich vielleicht Rückenschmerzen habe oder Kopfschmerzen. Und das ist dann, denke ich, für alle Außenstehenden auch okay. Und ja, genau.
Super. Jasmin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und diese schönen Abschlussworte. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag.
Danke, dir auch.
Danke, ciao. Willst du dein Wissen zum Thema Skoliose mit Fachinput erweitern, andere Betroffene kennenlernen oder vielleicht endlich im Fitnesscenter mit einem individuellen Trainingsplan, der auf dich zugeschnitten ist, so richtig durchstarten? Informiere dich gerne auf meiner Website shop.skoliosehilfe.com darüber, wie ich Skoliose-Betroffene auf ihrem Weg unterstütze und begleite. Und wer weiß, vielleicht hören und sehen wir uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt noch einen absolut umwerfenden, einzigartigen und einfach nur grenzgenialen Tag. Deine Conny.